Sehr verehrte Damen und Herren, hier im Saal, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf den Tribünen und alle, die zugeschaltet sind, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen zweiten Anhörung. Wir hatten schon eben eine, jetzt die um 16 Uhr zum Tariftreuegesetz. Ich begrüße ganz herzlich unsere parlamentarische Staatssekretärin, Frau Katja Mast. Willkommen. Und Gegenstand dieser Anhörung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der Tarifautonomie durch die Sicherung von Tariftreue bei der Vergabe öffentlicher Aufträge des Bundes, das Tariftreuegesetz auf Bundestagsdrucksache 21/1941 von Ihnen, von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebene Stellungnahmen liegen gesammelt auf Ausschussdrucksache 21/1138 vor. Und wir möchten nun heute hören, wie Sie diesen Gesetzentwurf beurteilen. Der Ablauf in dieser Legislatur ist wie folgt. Wir haben 9 Blöcke mit jeweils 8 Minuten. Also bitte achten Sie auch auf die Zeit. 8 Minuten, dann kann man den Satz noch zu Ende führen. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Und die Reihenfolge ist CDU, CSU, dann kommt die AfD, dann die SPD, dann Bündnis 90, die Grünen, die Linke. Dann wieder die CDU, CSU, AfD, SPD und CDU, CSU. Und dann haben wir zum Schluss eine freie Runde von 10 Minuten für alle Fraktionen. Wir wollen die Zeit effektiv nutzen. Die Zeit ist knapp, deswegen auch konkrete Fragen, konkrete Antworten. Und deswegen haben wir auch auf Stellungnahmen vorher verzichtet. Schriftlich liegen sie ja vor und es gibt genügend Raum, die Fragen zu beantworten. Ich rufe Sie jetzt einzeln auf und begrüße Sie ganz, ganz herzlich von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herr Wolf. Sind Sie willkommen. Von der Dienstgeberseite der Caritas, Herr Marcel Bienig. Hallo, grüß Gott. Von der Rentenversicherung, Herrn Axel Jochim. Schön, dass Sie da sind. Vom Zentrum Die Alternative Gewerkschaft e.V. ist per Videokonferenz uns zugeschaltet Herr Oliver Hilburger. Sie können uns hören. Schön, dass Sie dabei sind. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund Stefan Körzel. Hallo, grüß Gott. Von der Industriegewerkschaft Bauen, Agrar und Umwelt Herr Antonius Allgeier und Frau Nasibi. Herzlich willkommen. Als Einzelsachverständiger ist auch per Videokonferenz zugeschaltet Professor Dr. Rüdiger Krause und ich heiße Frau Karen Jelling. Willkommen. Wir übertragen die heutige Anhörung im Parlaments-TV. Es wird aufgezeichnet, es bleibt auf den Seiten der Mediathek bestehen, ist dort aufrufbar und abrufbar. Und deswegen sind auch Bild- und Tonaufnahmen hier von der Tribüne untersagt. Wir beginnen nun mit unserer Fragerunde. Und da beginnt die CDU-CSU. Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an die BDA, Herr Wolf. Das Tariftreuegesetz, der Entwurf liegt vor. Welche Auswirkungen erwarten Sie für die Wirtschaft und welche Änderungen halten Sie für erforderlich, um gegebenenfalls negative Auswirkungen doch abzuschwächen?
Herr Wolf, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ja, ich könnte es jetzt grob zusammenfassen und sagen, wahrscheinlich wäre die beste Entscheidung, zumindest diesen Gesetzentwurf nicht zu verabschieden und eine allenfalls deklaratorische Tariftreue umzusetzen, die ja auch mit dem Koalitionsvertrag vereinbar wäre. Ich glaube, die empfindlichsten Auswirkungen wird die mit dem Gesetzentwurf zu erwartende Bürokratie sein. Das heißt, die Nachweispflichten, die ganzen Umsetzungsobliegenheiten, die Kontrollen über Nachunternehmer und Ähnliches. Wenn man im Einzelnen Punkte aufrufen will, und ich will mich beschränken, wäre es ganz sicher sinnvoll, den Schwellenwert deutlich zu erhöhen. Es wäre ebenso geboten, wie das in vielen anderen Tariftreuegesetzen in den Ländern der Fall ist, Lieferleistungen auszunehmen. Denn gerade solche Lieferleistungen haben ja Auswirkungen, die Sie am Ende nicht richtig abschätzen können. Stellen sich Fragen, wie ist das mit Leistungen, die aus dem europäischen Ausland in die Bundesrepublik übertragen werden. Dann sollte vor allen Dingen auch, und dieses Modell haben wir ja auch in anderen Fällen, um einen wesentlichen Punkt zu nennen, der Antrag notwendigerweise zum Schutz der Koalitionsfreiheit von beiden Tarifvertragsparteien gestellt werden. Das haben wir so bei der AVE, das haben wir im Arbeitnehmerentsendegesetz. Und niemandem leuchtet es ein, warum hier der Antrag nur einer Seite ausreichen soll. Das wären mal so einige Beispiele, die sicherlich dazu führen würden, etwas Druck aus diesem Entwurf herauszunehmen. Denn eins ist auch klar, gerade kleinere und mittlere Unternehmen werden sich aus dem Bieterverfahren zurückziehen. Und ich traue mich, so weit zu gehen, zu sagen, sie werden sich zurückziehen müssen.
Vielen Dank, Herr Oellers, bitte. Frau Carstensen.
Vielen Dank, Herr Wolf. Ich bleibe gerne noch mal kurz bei Ihnen. Welche könnten aus Ihrer Sicht zum Thema Bürokratieabbau, welche konkreten bürokratischen Hürden sehen Sie durch das Gesetz auf Unternehmen zukommen? Wie könnte der Nachweis, Prüfungs- und Kontrollaufwand im Zusammenhang mit der Tariftreue reduziert werden? Und inwiefern sehen Sie die Tariftreuevorgaben als Eingriff in die durch das Grundgesetz garantierte Tarifautonomie und Koalitionsfreiheit? Sie deuteten das an. Danke.
Herr Wolf, bitte.
Ja, auch für diese Frage vielen Dank. Ja, also ich glaube, der schwerwiegendste Eingriff ist tatsächlich der Umstand, dass diese Tariftreue oder diese Tariftreue und einzuhalten erklärenden Tarifverträge, diese erstreckten Tarifverträge, bestehende Tarifverträge verdrängen können. Das haben wir ja bei der AVE entsprechend nicht, zumindest nicht im Regelfall, wenn es nicht um Sozialkassen geht. Das ist eine Sondersituation, die kann man nicht hochrechnen. Gerade bei Haustarifverträgen muss man sich das vorstellen. Ein Unternehmen schließt mit Mühe einen Sanierungstarifvertrag und in dem Augenblick kommt plötzlich diese Tariftreue um die Ecke und der Sanierungstarifvertrag ist damit am Ende. Das ist natürlich ein ganz gravierender Eingriff in die negative, aber ich weiß, dass einige hier im Saal die negative Koalitionsfreiheit, die für mich sehr wichtig ist, nicht ganz so hoch hängen. Aber es ist ja auch ein wahnsinniger Eingriff in die positive Koalitionsfreiheit, denn mein bestehender Tarifvertrag wird ja zur Seite geschoben, im Zweifel oder im Sonderfall. Weil das eben im Gesetz, in der Gesetzessystematik so vorgesehen ist. Ja, und bei der Frage, wie könnte man etwas Bürokratie herausnehmen? Ich hatte es schon gesagt, man kann die Überprüfungsobliegenheiten für den einzelnen Arbeitgeber hinsichtlich seiner Nachunternehmer zum Beispiel zurückführen. Man könnte für die Tariftreue eine einfache Selbsterklärung ausreichen lassen, stärker Anlass- und verschuldensabhängige Kontrollmöglichkeiten einführen. All das wären Wege dazu, die Tariftreue etwas unbürokratischer zu machen. Aber das löst, um es nochmal zu unterstreichen, das Grundproblem nicht. Das Grundproblem lautet Ausschluss gerade kleinerer und mittlerer Betriebe. Und das Grundproblem lautet Eingriff in die Koalitionsfreiheit, in die negative wie in die positive.
Vielen Dank, Herr Wolf. Wer macht weiter? Herr Oellers, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Caritas. An der Stelle möchten wir gerne mal das kirchliche Arbeitsrecht, die Selbstverwaltungsautonomie, einmal beleuchten. Inwieweit sehen Sie durch das Tariftreuegesetz Ihren Bereich tangiert und welche Auswirkungen hat das möglicherweise auch auf Ihre bestehenden Tarifverträge, die Sie haben?
Herr Benig.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, für die Frage. In der Tat, meinem Vorredner mich anschließend, ist es natürlich wichtig zu beachten, dass das Ziel des Gesetzes, den Verdrängungswettbewerb zulasten tarifgebundener Unternehmen zu unterbinden, dass das mit dem vorliegenden System, wie es geprägt ist durch diesen Entwurf, jetzt nicht erreicht wird, wenn man vor allem diesen großen Bereich der kirchlichen Wohlfahrtsverbände, der in der Sozialbranche nun einmal in der Wohlfahrtsbranche existiert, wenn man den, wie es mit dem Gesetzentwurf passiert, komplett negiert. Denn für eine Rechtsverordnung kommen nur weltliche Tarifverträge in Frage und eben nicht kirchliche Tarifwerke, Arbeitsvertragsrichtlinien auch genannt, die in paritätisch besetzten Kommissionen zustande kommen und damit eben auf einem vom Bundesverfassungsgericht, vom Grundgesetz legitimierten Alternativweg zu dem, was im weltlichen Bereich passiert. Und wenn dieser Bereich komplett eben negiert wird, das Kirchliche in der Sozialbranche, fällt eben viel von dem weg, was diesen Bereich eben prägt. Und deswegen ist unser Anliegen, dass die kirchlichen Tarifwerke, ich denke, ich spreche hier nicht nur für die Caritas, sondern auch für die Diakonie mit den beiden zusammen über 1,4 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Ich spreche für diese beiden konfessionellen Wohlfahrtsverbände, dass es sehr, sehr wichtig wäre, hier die Anerkennung, die Gleichstellung im Gesetz zu erreichen von Tarifverträgen mit kirchlichen Tarifwerken. Das heißt, dass eben auch unsere Tarifwerke für eine Rechtsverordnung nach dem Bundestariftreuegesetz in Frage kommen, sodass dies auch als Standard festgesetzt werden kann. Im Übrigen auch das Thema Bürokratie an dieser Stelle und auch der Aufwand für die Tarifgebundenen müssen wir beachten und müssen deshalb auch noch darüber sprechen, über die Frage, was nun ist mit Tarifgebunden, ob es nicht einfach ausreicht, wenn die sozusagen einfach sagen, wir wenden Tarif an und dann ist gut, dann können sie auch an diesem Bieterverfahren teilnehmen, aber dazu vielleicht noch in einer anderen Runde. Danke.
Wir kommen zur Runde der AfD. Herr Gossner.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an den Vertreter des BDA und auch an den Vertreter der Gewerkschaftszentrum. Der Gesetzentwurf sieht ja einen Schwellenwert von 50.000 Euro vor. Und die Vertreter des DGB beispielsweise sind der Ansicht, dass der Schwellenwert zu hoch ist. Der müsste noch abgesenkt werden. Und meine Frage dazu, in der Stellungnahme des Zentrums heißt es nämlich im Gegenteil, dass der Auftragswert von 50.000 Euro zu gering angesetzt sei und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen und deren Beschäftigten überproportional hohe bürokratische Hürden auferlegt. Und auch in der Stellungnahme des BDA heißt es, dass der Schwellenwert mit 50.000 Euro zu niedrig angesetzt sei. In einigen Bundesländern sei nämlich wegen der Komplexität und wegen der hohen bürokratischen Belastungen, die durch die vergaberechtlichen Anforderungen entstehen, die Schwellenwerte unlängst sogar erhöht worden. Genau diese bürokratische Belastung, die man damit vermeiden wollte, würde sich durch die Regelungen im Gesetzentwurf im Gegenteil aber noch erhöhen. Könnten vielleicht die Vertreter des BDA und der Gewerkschaft Zentrum dazu noch näher ausführen? Vielen Dank.
Wer soll beginnen? BDA, Herr Wolf.
Ja, vielen Dank. Ich kann es kurz machen. Ja, für uns ist der Schwellenwert deutlich zu niedrig angesetzt. Das betrifft zwar nicht alle Aufträge des Bundes. Diese Diskussion wurde ja vor einiger Zeit geführt, das ist richtig, aber vom Auftragsvolumen fasst es eine fast überwältigende Zahl von mehr als 90%, wenn ich es richtig sehe. Und deswegen halte ich diesen Schwellenwert tatsächlich für in der Höhe für falsch. Die richtige Lösung wäre, Lieferleistungen rauszunehmen und für Werkverträge und Dienstverträge einen deutlich höheren Schwellenwert anzusetzen, auch um unglückliche Wettbewerbssituationen, die es sonst mit dem EU-Ausland geben kann, zu vermeiden.
Vielen Dank, Herr Wolf. Und dann Herr Hilburger.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ja, es ist natürlich so, es wurde schon angesprochen, dass die mittleren und kleinen Unternehmen natürlich eine viel größere Belastung haben, die Kosten umzulegen. Und es steht eben zu befürchten, wurde von einigen Vorrednern schon angesprochen, dass die natürlich vom Markt sich zurückziehen müssen. Und das führt dazu, dass eben größere Unternehmen, die sich das quasi eher noch leisten können, immer größeren Wettbewerbsvorteil kriegen. Das ist also das Gegenteil von dem, was man mutmaßlich mit dem Tariftreuegesetz erreichen möchte, dass zum einen die Beschäftigten vernünftige Arbeitsbedingungen vorfinden. Und die sind natürlich sehr stark auch in mittelständischen Unternehmen vorzufinden. Und von daher ist zu erwarten, dass das ein Verdrängungswettbewerb zugunsten größerer Unternehmer führen wird.
Herr Hilburger, vielen Dank. Herr Kostner, bitte.
Der Gesetzentwurf, der zielt ja nach eigener Darstellung auf eine Stärkung der Tarifbindung und eine Stärkung der Tarifautonomie. Und der DGB bescheinigt der Bundesregierung in seiner Stellungnahme, der Gesetzentwurf sei ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der EU-Mindestlohnrichtlinie und sei eine langjährige Forderung des DGB. Was gut für den DGB ist, muss aber nicht unbedingt gut sein für die Tarifautonomie und Tarifbindung. Herr Hilburger, in der Stellungnahme des Zentrums heißt es, so fasse ich es zusammen, dass die durch den Gesetzentwurf untermauerte faktische Monopolstellung des DGB ein deutscher Sonderfall sei. Im europäischen Ausland gäbe es durchaus erfolgreiche Gegenbeispiele. Herr Hilburg, können Sie da noch was näher dazu ausführen?
Bitte schön, Herr Hilburger.
Also, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, vielen Dank. Ja, also die Absicht, die Situation für Beschäftigte durch Tarifverträge zu verbessern, das hört sich im ersten Moment plausibel an. Und wenn man Statistiken bedient, dann sind meistens Beschäftigte mit Tarifverträgen besser gestellt. Das führt aber nicht zwangsläufig zu dem Bild, dass das zu einer höheren Tarifautonomie und zu einer höheren Tarifbindung führt. Im Gegenteil, man kann beobachten, die letzten Jahre und Jahrzehnte war es ein negativer Trend. Und im Blick auf das europäische Ausland ist das Stichwort Gewerkschaftspluralismus. Nehmen wir Italien als Beispiel, mit mehreren unterschiedlichen Gewerkschaften, die sich für gleiche Branchen und Betriebe und Branchen zuständig erklären. Da gibt es den Wettbewerb der guten Ideen. Und wir haben durch das Tarifeinheitsgesetz ja jetzt schon die kuriose Situation, dass damit faktisch gesehen den großen Gewerkschaften, namentlich den DGB-Gewerkschaften, eine Sonderstellung eingeräumt wird, also eine faktische staatliche Monopolisierung, weil man gar keine neue Gewerkschaft mehr gründen kann. Und es wurde vorher gesagt, kleinere Gewerkschaften, Berufsgewerkschaften möglicherweise, Spartengewerkschaften, aber auch vielleicht neu entstehende Gewerkschaften in neuen Branchen, werden sich nicht mehr über das Tarifeinheitsgesetz mit Tarifverträgen auszeichnen können und damit eine soziale Mächtigkeit herstellen können, sondern müssen das auf einen anderen Weg versuchen. Und über das Tariftreuegesetz wird im Prinzip die fehlerhafte Festlegung dieser Einheitsgewerkschaft im DGB manifestiert, weil dadurch ja noch weniger die Möglichkeit besteht, für kleinere Gewerkschaften mittels Haustarifverträge, wurde vorher erwähnt, für sich zu werben, weil sie eben über diese Repräsentation verdrängt werden, also mutmaßlich verdrängt werden, zumal sie auch nicht antragsberechtigt sind. Also am Ende wird genau dieser Status festgefroren und das führt unserer Ansicht nach eben nicht dazu, dass es eine höhere Akzeptanz unter den Beschäftigten für Gewerkschaften gibt und möglicherweise auch für Arbeitgeber, die ganz andere Tarifentwicklungen mitgehen würden, die aber festgezurrt sind in der großen DGB-Sicht und damit eben dann entweder aus dem Arbeitgeberverband ausscheiden und damit sich dem Ganzen entziehen. Ja, und das sind eben frische Ideen durch eine pluralistische Gewerkschaftsbewegung, sicherlich die richtige Antwort.
Herr Großner.
Jetzt geht in dem Gesetz ja auch hervor, dass gewisse Stellen eingerichtet werden sollen, um das Ganze auch, um quasi ein Monitoring zu führen. Von Clearingstellen ist die Rede. Wie sollte denn, Herr Hilburger, so eine Clearingstelle besetzt sein? Also sollten das feste Sitze sein oder in einer Art Rotation besetzt werden, damit nicht DGB-Gewerkschaften, wenn man jetzt gerade so, sagen wir, etwas ausgeprägt gerade gehört haben, verlässlich eingebunden werden?
Herr Hilburger, bitte kurze Antwort.
Ja, ich sehe die Zeit. Ja, also ich mache es kurz. Ein rollierendes System wäre sicherlich transparenter und besser, weil eben unterschiedliche Gedanken reinkommen und sich das dann Ganze auch nicht monopolisiert.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist die der SPD. Frau Klose, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die tatsächliche Interessensvertretung der Beschäftigten in Deutschland an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Die Tarifbindung in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Herr Kürzel, in einigen der vorliegenden Stellungnahmen wird angezweifelt, dass das Bundestariftreuegesetz dem Ziel der Koalitionspartner, die Tarifbindung zu stärken, gerecht werden würde. Ist die Einführung des Bundestariftreuegesetzes aus Ihrer Sicht ein geeignetes Mittel, um Tariftreue zu stärken? Und welche Folgen erwarten Sie für die Beschäftigten?
Herr Kürzel, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Selbstverständlich gehen wir davon aus, dass das Bundestariftreuegesetz das Tarifvertragssystem stabilisiert und auch stärkt. Wir müssten ja heute nicht sitzen, wenn wir die gleiche Tarifbindung hätten wie in den skandinavischen Ländern. Da müssten wir übrigens auch nicht über einen allgemeinen Mindestlohn reden und über eine Mindestausbildungsvergütung. In diesen Ländern haben wir eine Tarifbindung, die liegt bei 90%. Da machen die Sozialpartner das, was ihnen das Gesetz auch zugesagt hat, nämlich beauftragt hat, nämlich ihre Sachen eigenständig zu regeln. Und die Frage, führt das zu einer höheren Tarifbindung? Ich bin viel im Land unterwegs. Ich kann Ihnen sagen, ich habe schon zwei erste Unternehmen im letzten Jahr getroffen. Es ist ja nicht so, dass wir erst in diesem Jahr über die Bundestariftreue reden, sondern auch im letzten Jahr schon über die Bundestariftreue gesprochen haben, die absichtlich in die Tarifbindung zurückgegangen sind, weil sie von vielen öffentlichen Aufträgen leben. Und sagen, ich erspare mir dann sehr viel, indem ich anschließend von meinem Arbeitgeberverband und die Beschäftigten auf der Beschäftigtenseite von ihrer Gewerkschaft bestätigt bekommen, dass sie tarifgebunden sind, dann ist meine Nachweispflicht erfüllt. Also das zeigt, wenn das Gesetz richtig angewandt wird, kann es durchaus dazu führen, dass das Tarifvertragssystem gestützt wird. Wir reden über Investitionen im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren von 40 Milliarden Euro. Mit dem Sondervermögen wird es noch viel mehr. Und da sollte man schon Wert darauf legen, dass dieses Geld auch dafür eingesetzt wird, dass die Arbeit unter Tarifbedingungen stattfindet. Und das sollte die Bundesregierung und der Auftraggeber auch seine Marktmacht nutzen, nämlich indem er sagt, dieses passiert unter Tarifmindestbedingungen, die wir entsprechend vorlegen müssen. Und übrigens, ein Vergabegesetz sorgt auch für faire Bedingungen bei den Anbietern, beim Handwerk und in der Industrie, in dem alle wissen, die Kalkulationsgrundlage, auf der ich mich um diesen Auftrag bewerbe, ist in den zentralen Arbeitsbedingungen das Gleiche. Da kann keiner abweichen. In den Ausschreibungen steht heute alles drin. Was muss erfüllt werden an Arbeitssicherheit? Was muss erfüllt werden bei der Straßenverkehrsordnung? Wie müssen Pausenräume sein? Aber steht nirgendwo drin, wie die Menschen entlohnt werden sollen. Und das würde ein Bundestariftreuegesetz entsprechend auch korrigieren. Lassen Sie mich sagen, wir haben ja einen Tariffluchtatlas vorgestellt. Nicht tarifgebundene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen im Jahr rund 3.000 Euro weniger wie tarifgebundene Arbeitnehmer. Das führt zu Ausfällen in den Sozialversicherungen der Bundesrepublik Deutschland von 41 Milliarden Euro, bei der Einkommensteuer von 24 Milliarden Euro und auf der Lohnseite von 58 Milliarden Euro. Dann wird eigentlich deutlich, über was wir hier reden. Und wir hoffen, dass dieses Bundestariftreuegesetz auch kommt und eine Grundlage ist für gute Arbeit, für Wohlstand in unserem Land und für alle Unternehmen, dass sie auf der gleichen Grundlage zu bieten haben, wenn es um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht.
Vielen Dank. Herr Dieren, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Krause per Video. Herr Professor Krause, wir haben gerade gehört, man könnte auch auf die Idee kommen, dass das geplante Tariftreuegesetz nicht mit der Verfassung, dem Grundgesetz, insbesondere Artikel 3, also der Koalitionsfreiheit, vereinbar sein könnte. Mich würde Ihre Einschätzung dazu interessieren. Vielen Dank.
Ja, zunächst einmal vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Herr Krause, bitte, ja. Ich sage Artikel 9, das ist natürlich Absatz 3. Sorry.
Ja, Krause, genau, das Sie war noch das eine Wort. Korrektur, die ich auch, glaube ich, hätte vornehmen können. Bin ich zu hören? Ja.
Sehr gut, jawohl.
Ja, wunderbar. Genau, Ihre Frage zielt in der Tat auf die Vereinbarkeit des geplanten Bundestariftreuegesetzes mit der Verfassung, vor allem natürlich mit der Koalitionsfreiheit. Wir können in diesem Zusammenhang zu wesentlichen Teilen, glaube ich, auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Berliner Vergabegesetz aus dem Jahr 2006 zurückgreifen. Damals ging es um eine unmittelbare Bindung an Tarifverträge. Das ist nicht exakt das gleiche Modell, was wir heute haben, aber doch in gewisser Weise vergleichbar. Soweit es um die negative Koalitionsfreiheit geht, die war ja von Herrn Wolf bereits angesprochen worden, sieht es so aus, dass sie nach der doch ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ja nur das Recht schützt, nicht einem Druck ausgesetzt zu sein, einer Koalition beitreten zu müssen. Und das wird man den gegenwärtigen Regelungen nicht entnehmen können, dass also ein regelrechter, unwiderstehlicher Beitragsdruck ausgeübt wird, auch wenn Anreize gesetzt werden. Das wird der Gesetzgeber tun können, aber eben, wie gesagt, keinen hinreichenden oder es lässt sich kein unangemessener Druck nachweisen. Das Zweite, ein bisschen komplizierter in der Tat, ist die Frage der positiven Koalitionsfreiheit, auch jetzt bereits angesprochen worden, und zwar im Hinblick auf Tarifverträge, die möglicherweise verdrängt werden oder überlagert werden durch die Rechtsverordnung, mit denen ja tarifliche Standards jetzt gesetzt oder vorgegeben werden sollen als Ausführungsbedingung im Vergaberecht. Auch dazu hatte sich das Bundesverfassungsgericht schon geäußert, allerdings nicht sehr klar. Immerhin hat es doch zum Ausdruck gebracht, dass es kein rechtliches oder auch faktisches Hindernis, geradezu Hindernis dazu gibt, konkurrierende Tarifverträge abzuschließen. Wenn man es dabei bewenden lässt, würde in der Tat die kollektive Koalitionsfreiheit nicht einmal einschlägig sein, also nicht einmal der Gewährleistungsbereich betroffen sein. Wenn man da großzügiger ist, also ein weiteres Verständnis des Schutzbereichs der kollektiven Koalitionsfreiheit hat, das lässt sich mit guten Gründen vertreten, glaube ich, lässt sich hier die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu der ähnlich, nicht ganz vergleichbaren, aber doch ähnlichen Situation beim Arbeitnehmerentsendegesetz heranziehen. Da kann es ja auch dazu kommen, dass sozusagen ein erstreckter Tarifvertrag einen anderen Tarifvertrag überlagert, einen Firmentarifvertrag beispielsweise. Und auch da hat das Bundesarbeitsgericht allerdings sozusagen zum Ausdruck gebracht, dass das noch vom Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gedeckt ist, im Hinblick auf die Ausgestaltung der kollektiven Koalitionsfreiheit, und zwar zugunsten derjenigen Tarifvertragsparteien, deren Tarifvertrag sich durchsetzt. Vielleicht das erstmal so weit zum Stichwort kollektive Koalitionsfreiheit.
Vielen Dank, Frau Klose, bitte.
Ja, auch an Herrn Professor Krause. Könnten Mindestarbeitsbedingungen nach dem Bundestariftreuegesetz verbindlich für Arbeitgeber mit Sitz im Ausland vorgegeben werden, wenn eine Ausnahme von der Tariftreuepflicht für tarifgebundene Unternehmen eingeführt würde?
Sie sehen auch die Zeit, Herr Professor Krause.
Ja, genau. Da muss ich jetzt sehr schnell antworten. Die Frage lässt sich klar beantworten. Das ginge nicht. Das wäre ein klarer Verstoß gegen die Dienstleistungsfreiheit, wenn nur Unternehmen mit Sitz in Deutschland privilegiert würden und Unternehmen mit Sitz im Ausland diese Möglichkeit nicht hätten. Das hat hat der EuGH schon in einer früheren Entscheidung Portugaier aus dem Jahr 2002 zum Ausdruck gebracht. Das ist, glaube ich, relativ klar.
Vielen Dank. Wir gehen in die nächste Runde. Frau Lang, bitte.
Einen schönen guten Nachmittag. Ich hätte Fragen an Herrn Allgeier und Frau Nasibi von der IG Bau. Und zwar als erstes, für die Wirksamkeit des Bundestariftreuegesetzes sind effektive Kontrollen sehr wichtig, damit es nicht nur ein Papiertiger bleibt. Da einmal die Frage an Sie, wie Sie die Regelungen im bisher vorgesehenen § 8 des Tariftreuegesetzes einschätzen.
Herr Allgeier.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Die IG Bau begrüßt die Regelungen zur Kontrolle, die Prüfstelle Bundestariftreue, die zentrale Prüfstelle, wie sie im Gesetz derzeit vorgesehen ist, außerordentlich. Das ist sehr positiv, dass hier auch ein Instrumentarium vorgesehen ist, das eben dazu führt, dass Kontrollen durchgeführt werden können von einer hierfür auch dann allerdings auch notwendigerweise gut ausgestatteten zentralen Prüfstelle. Das begrüßen wir definitiv. Problematisch ist allerdings, dass die Kontrollen, die diese Prüfstelle durchführen kann, nur anlassbezogen sein sollen. Es fehlt aus unserer Sicht eine Prüfquote, mit der eben stichprobenartig tatsächlich auch sozusagen den Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern auf den Zahn gefühlt werden kann. Und nur dadurch, dass sozusagen ein entsprechender Kontrolldruck besteht, kann eben auch wirksam Wettbewerbsverzerrungen entgegengetreten werden, wenn eben öffentliche Austräge ausgeführt werden von Firmen, die nicht Tarif zahlen oder sich sozusagen nur auf dem Papier dazu verpflichten und tatsächlich aber ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer untertariflich vergüten. Dazu bräuchte es eine deutlich schärfere Kontrollpflicht sozusagen der zentralen Prüfstelle Tarif, Bundestariftreue. Was auch dringend notwendig wäre, dass vor Ort Kontrollen erfolgen und ermöglicht werden und nicht nur papierbezogene Kontrollen ermöglicht werden durch Mitteilungen der Auftraggeber an die zentrale Prüfstelle. Die Kompetenzen der zentralen Prüfstelle müssen eben dementsprechend weitreichend ausgestattet sein, sodass das eben möglich ist. Und dass das notwendig ist, zeigen eben auch gerade am Bau einige viele Beispiele, die in mehreren Studien auch aufgezeigt wurden. Da geht es insbesondere darum, dass eben Arbeitszeit falsch erfasst wird und dementsprechend sozusagen die Papierlage völlig in Ordnung ist. Aber wenn man auf die Baustelle selbst geht, es dort doch ganz anders ausschaut und die Leute deutlich länger arbeiten, als eben aufgezeichnet wird. Da braucht es einfach auch von der zentralen Prüfstelle die Möglichkeit, vor Ort genau hinzugucken. Und zwar dann eben auch unangekündigt.
Vielen Dank. Frau Lang, bitte.
Ja, vielen Dank erstmal dafür. Der Paragraph 10 des Tariftreuegesetzes, also des bisherigen Entwurfs, regelt eine Erleichterung der Nachweispflichten für tarifgebundene und für tarifanwendende Arbeitgeber. Das heißt, das Auftragnehmer können durch ein Zertifikat von Präqualifizierungsstellen nachweisen, dass sie die Tariftreue erfüllen und sind dann von der Nachweispflicht nach Paragraph 9 befreit. Die Nachweispflicht entfällt ebenso, wenn der Auftragnehmer ein entsprechendes Zertifikat der Nachunternehmer oder der Verleiher vorlegen kann. Wie genau sollte aus Ihrer Sicht dieses Zertifizierungssystem ausgestaltet werden und sehen Sie da Verbesserungsbedarf bei den bisherigen Plänen?
Herr Allgeier, bitte.
Dankeschön. Also ganz grundsätzlich möchte ich vielleicht den Bedenken, die auch im Vorfeld schon geäußert worden sind, dass das Ganze zu bürokratisch sei, ganz deutlich sagen, nach unserer Vorstellung sollte das Gesetz so ausgestaltet sein, dass ein tarifgebundenes Unternehmen, das Mitglied in einem Arbeitgeberverband ist, mit Tarifbindung, dass ein solches Unternehmen, eine solche Firma von diesem Gesetz überhaupt gar nichts mitbekommt. Und das lässt sich aus unserer Sicht auch sehr gut gestalten durch das Zertifizierungsverfahren, das unproblematisch angedockt werden kann an die vorhandenen Präqualifizierungsverfahren. Dazu müssen aber selbstverständlich die bestehenden Regelungen in den Präqualifizierungsverfahren noch ein gutes Stück angepasst werden. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das gemeinsam auch mit den Vertretern der Arbeitgeber in diesen Präqualifizierungsstellen gut hinbekommen. Wichtig ist, dass für tarifgebundene Unternehmen letztlich der Nachweis genügt, dass sie Mitglied im Arbeitgeberverband sind, damit tarifgebunden sind und dann hat sich das. Für die nicht tarifgetreuen, nicht tarifgebundenen Unternehmen ist das Zertifizierungsverfahren aus unserer Sicht auch mit keinerlei zusätzlichen Datenerhebungen oder weiteren bürokratischen Hürden verbunden. Es geht nur darum, gegenüber der Zertifizierungsstelle die notwendige Transparenz herzustellen. Das bedeutet, dass diese Unternehmen, anders als die tarifgebunden, für die sozusagen der Nachweis der Mitgliedschaft in einem ihrer Verbände genügt, dass diese Unternehmen die Zahlung der Löhne an die für die öffentlichen Aufträge eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegenüber der Zertifizierungsstelle nachweisen müssen. Und da ergeben unsere Umfragen sozusagen Nachfragen, bei den entsprechenden Zertifizierungsstellen, dass die Daten bei den Arbeitgebern selbstverständlich vorhanden sind, sind notwendig für die Lohnabrechnung. Und die Schnittstellen, die notwendig wären und sind, um diese Daten auch an die Zertifizierungsstelle zu übermitteln, sind unproblematisch programmierbar und einrichtbar, sodass mit vorhandenen Daten einer ordentlichen digitalen Schnittstelle hier kein bürokratischer Mehraufwand entsteht. Im Übrigen auch besser als durch die von verschiedenen Seiten geforderten Eigenerklärungen. Das wären eben zusätzliche Daten, zusätzliche Formulare, zusätzliche Bürokratie, die braucht kein Mensch.
Vielen Dank, Frau Lang.
Vielen Dank. Und eine dritte Frage. Wir schauen natürlich insbesondere auf das Baugewerbe, weil zum einen ein großer Teil der öffentlichen Aufträge sich hier befindet und auf der anderen Seite, weil ein immer größerer Anteil der beschäftigten Baugewerbe aus dem Ausland kommt und viele davon sind auch beschäftigt bei Subunternehmen. Da wäre einmal die Frage, wie aus Ihrer Sicht sichergestellt werden kann, dass auch hier tarifliche Standards in Auftragsketten nicht ad absurdum geführt werden und am Ende sogar noch der gesetzliche Mindestlohn unterlaufen wird.
Auch wieder Herr Allgeier, ja.
Ja, danke schön auch für diese Frage. Gerade am Bau sehen wir uns mit der Situation konfrontiert, dass Aufträge untervergeben werden, und zwar ein und derselbe Auftragsgegenstand über mehrere Kettenglieder hinweg immer weiter nach unten. Es geht nicht darum, dass Aufträge, verschiedene Auftragsgegenstände, also das Mauerwerk und das Dach und weitere Gewerke, dass die natürlich an unterschiedliche Fachunternehmen vergeben werden. Das ist nicht das Problem. Das Problem, das ist sozusagen ein und derselbe Auftragsgegenstand immer wieder über mehrere Glieder hinweg untervergeben wird. Dazu fehlt im vorliegenden Gesetz eine Regelung, die diesen Missbrauch, der ausschließlich dazu dient, Verantwortlichkeiten zu verschleiern und Lohndumping am untersten Rand der Kette zu ermöglichen, dass solche Praktiken ausgeschlossen werden. Dazu fehlt eine Regelung im Gesetz. Aus unserer Sicht wäre es dringend notwendig, die Zahl der Untervergaben ein und desselben Auftragsgegenstandes auf maximal zwei Glieder in der Kette zu beschränken.
Sehr gut. Wir kommen zur Runde der Linken. Herr Meiser, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hoffe, wir sind uns hier als Abgeordnete zumindest einig, dass das, was der Deutsche Bundestag an Gesetzen beschließt, auch in der Realität wirksam sein sollte und nicht nur auf dem Papier besteht. Und deswegen mein Fokus jetzt auf die Frage der Rechtsdurchsetzung. Und meine Frage zunächst an Frau Dr. Jelling. Sie haben ja umfangreich anhand bestehender auch tariftreue Gesetze, Regelungen geforscht, wie das in der Praxis aussieht. Wie schauen Sie vor dem Hintergrund auf die Kontrollmöglichkeiten, die jetzt vorgesehen sind für die Prüfstelle? Zentrale Prüfstelle, halten Sie es für ausreichend, insbesondere bezogen auf die Kontrolldichte und die Art der Kontrollen? Oder sehen Sie da Lücken, die dringend noch jetzt vom Gesetzgeber geschlossen werden müssen?
Frau Gerling, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich will vielleicht voraus noch schicken, dass ich denke, das Gesetz enthält wirklich wichtige, zielführende Bestimmungen, auch jenseits der engen Kontrollstelle, die dazu führen, dass das Gesetz auch eingehalten wird. Also dazu zählt beispielsweise die Rechtsverordnung, mit denen eben ganz klar benannt wird, ganz konkret, eindeutig, welche Arbeitsbedingungen denn überhaupt eingehalten werden, dass das auch kommuniziert wird an Unternehmen, an Beschäftigte. Das mobilisiert im Übrigen auch zusammen mit dem individuellen Klagerecht von Beschäftigten die Ressourcen zur Selbstdurchsetzung von Beschäftigten, macht die also sozusagen auch zu Hinweisgebern. Das sind alles gute Regelungen. Und natürlich die Einrichtung einer Prüfstelle, das ist also einer zentralen Prüfstelle mit hauptamtlichem Personal, das ist wichtig. Ich sehe in der Tat zwei Schwachstellen. Das betrifft eben auch die Frage der Kontrolldichte und der Kontrollstrategien. Also bislang ist in der Gesetzesbegründung wird ausgegangen bei der Kalkulation der notwendigen Planstellen von einer Quote von 5%. Und da wird Bezug genommen auf die Erfahrungen auf Länderebene. Der Vergleich ist aber nicht ganz passend, weil auf Länderebene, also in Bremen, im Saarland, in Berlin, wo es solche Tariftreuegesetze gibt und auch entsprechende Kontrollstellen, da werden Stichprobenkontrollen durchgeführt. So, die haben das auch in der Hand, zu bestimmen, wie viele Kontrollen sie durchführen. Wenn sie aber nur, wie es hier im Bundestariftreuegesetz vorgesehen ist, anlassbasierte Kontrollen
auf Hinweis sozusagen von Vergabestellen, von Beschäftigten, von Gewerkschaften machen, haben Sie das gar nicht in der Hand, wie viel Sie kontrollieren. Und Sie können das nur begrenzt steuern, wie viele Hinweise Sie bekommen. Und das ist aber tatsächlich so, dass die Kontrolldichte ein wichtiges, also es wichtig ist, eine gewisse Kontrolldichte zu haben, um einfach auch über den Einzelfall hinaus eine Signalwirkung zu erzeugen. Das zeigt wirklich die Forschung zur Durchsetzung von Mindestarbeitsbedingungen an unserem Institut oder auch in anderen Ländern im Übrigen, dass es eben diese reaktiven Kontrollen auf Hinweise hin nicht reichen. Da verpufft die Wirkung und es entfällt diese Signalwirkung. Insofern wäre das aus meiner Sicht dringend geboten, diese stichprobenbasierten Kontrollen einzuführen und dann auch eine gewisse Kontrollquote zu erfüllen. So, und das Zweite ist die Frage der Art der Kontrollen. Und das hat Herr Allgeier bereits gesagt, die jetzt vorgesehen ist, vor allem sind Kontrollen nach Aktenlage und weniger eben die Kontrollen vor Ort, auch das in einem kleinen Prozentsatz. Aber wohlgemerkt, das sind dann Kontrollen, die werden auf Aktenlage durchgeführt für Fälle, wo es schon Hinweise gibt auf Verstöße, also wo man sich schon relativ sicher sein kann, auch was vorzufinden. Ich kann Ihnen aber ein Beispiel nennen, warum, also das ist eben auch Einschätzung vieler Fachleute, dass Papier geduldig ist bei der Prüfung. Und wir haben selber eine Fallstudie gemacht zu der Berliner Kontrollgruppe, die das Landestariftreuegesetz kontrolliert. Die haben gleich in den ersten Jahren, als sie das konnten, Schwerpunktkontrollen gemacht im Gebäudereinigerhandwerk und haben sozusagen da kaum Hinweise gefunden auf Aktenlage, auf Basis von Akten. Und im gleichen Zeitraum hat der Zoll aber auch in Berlin Kontrollen durchgeführt und hat sehr viele Verstöße gefunden, auch in der Gebäudereinigung. Also da sehen Sie, und das sind Vorortkontrollen. Wir wissen auch aus Dänemark, wo es auch im Übrigen solche Tariftreuebestimmungen gibt und Kontrollgruppen, die auch vor Ort Kontrollen machen, dass da relativ viele Verstöße gefunden werden. Also auch nochmal ein Indiz dafür, dass es eben solche Vorortkontrollen braucht.
Herr Meiser, bitte.
Vielen Dank. Wir haben ja auch von Herrn Allgeier schon davon gehört, dass es dringend notwendig ist, auch im Rahmen der Subunternehmerketten für mehr Nachweispflichten zu sorgen, Dokumentationspflichten, damit das nicht als Umgehungsstrategie zum Tariftreueversprechen genutzt werden kann. Ich will jetzt noch einen anderen Aspekt eingehen, über den wir noch nicht gesprochen haben, und zwar, dass in den ersten beiden Monaten der Auftragsvergabeausführung eben das Tariftreueversprechen ja unvollständig ist, bezogen auf die Arbeitszeit und bezogen auf den Urlaub und ähnliche Regelungen. Wie kann aus Ihrer Sicht das zu missbräuchlichen Praxen führen? Was hat das für Folgen aus Ihrer Sicht und was müsste da aus Ihrer Sicht getan werden?
Frau Jelling, bitte.
Danke für die Frage. Zum einen ist ja erstmal der Mindesturlaubsanspruch auch ein entgeltrelevanter Bestandteil. Und wenn der nicht gewährleistet wird, dann fällt das eben weg. Also kann das wegfallen, ganz legal. Und die Frage, warum das jetzt ausgeklammert ist, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Denn im Arbeitnehmerentsendegesetz zum Beispiel werden ja keine pauschalen Ausnahmen gemacht für solche Entsendungen von kürzerer Dauer. Ich verstehe auch tatsächlich den Zweck nicht ganz. Also es gibt eine Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Grünen, wo das begründet wird mit dem geringeren Kontrollaufwand, weil man sich dann bei den Kontrollen darauf konzentrieren kann, auf die Entlohnung sozusagen. Aber Sie können die Entlohnung nicht kontrollieren ohne die Arbeitszeit. Das ist einfach der Punkt. Das hat Herr Allgeier ja auch schon angesprochen. Die häufigste Art und Weise, wie gegen Mindestlöhne verstoßen wird, ist durch unzutreffende Arbeitszeitaufzeichnung. Also da werden Pauschallöhne vereinbart und dann sind damit sämtliche Stunden abgegolten. Es werden Teilzeitarbeitsverträge geschlossen und alles, was darüber hinausgeht, gilt auch als abgegolten. Insofern ist es einfach zwingend notwendig, die Arbeitszeit zu prüfen. Und deswegen erschließt sich mir nicht, was man hier gewinnen will. Ich denke, das wird sich vielleicht auch perspektivisch erledigen, wenn erstmal die Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung, zur elektronischen Arbeitszeitaufzeichnung ausbuchstabiert ist. Diese Bundesregierung hat sich ja im Koalitionsvertrag darauf verständigt, genau das zu tun. Und insofern wären das ohnehin dann Daten, die vorhanden sind.
Herr Meiser, bitte.
Vielen Dank. Dann noch vielleicht eine dritte, etwas kürzere Frage zum Schluss in dieser Runde an Frau Dr. Jehrling. Die zentrale Prüfstelle ist zentral in jeder Hinsicht, aber ist sie aus Ihrer Sicht auch personell hinreichend aufgestellt, um die Aufgaben erfüllen zu können, die sie erfüllen muss?
Frau Jehrling, bitte.
Ja, danke auch für die Frage. Nein, um es kurz zu machen. Also es gibt in Bremen, im kleinen Bundesland Bremen, wo ich selbst wohne, eine Prüfstelle, die hat 4 Planstellen. So, und für diese zentrale Kontrollstelle auf Bundesebene sind 8 Planstellen vorgesehen. Und das reicht auch, glaube ich, nur dann, wenn man tatsächlich mit diesen aktenbasierten Kontrollen, also auch dann reicht es nicht, aber rechnet, die eben nur einen Tag dauern. Für Vorortkontrollen wird ja mehr veranschlagt und eben in dem Maße, in dem man eben tatsächlich auch mehr Vorortkontrollen durchführt. Und das wäre sinnvoll, reichen die schon erst recht nicht.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die Runde der CDU-CSU. Frau Carstensen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wende mich noch einmal an den Vertreter der Caritas, Herrn Bienig. Herr Bienig, Sie haben schon ein wenig dazu ausgeführt, aber ich möchte noch mal ganz konkret gerne von Ihnen hören, welche Anpassungen aus Ihrer Sicht erforderlich sind, damit um die Tarifbindung zu stärken bei den Kirchen- und Wohlfahrtsverbänden und dass sie gleichzeitig die kirchliche Tarifautonomie wahren können. Und anderenfalls, wenn das nicht möglich ist, welche Auswirkungen das auf Ihr Wirken, also Ihres der Kirchen und der Wohlfahrtsverbände, haben würde. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Herr Bienig, bitte.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. In der Tat, die Frage, das Gesetz, wie es jetzt vorliegt im Entwurf, wozu führt das? Es wird die kirchlichen Träger der Caritas und Diakonie dazu bringen, sich zu fragen, ob sie sich künftig überhaupt an öffentlichen Aufträgen werden beteiligen wollen, weil eben die Aussichten darauf, den Auftrag später auch zu bekommen, gering sind. Erstens, weil man negiert wird bei dem Punkt, wenn es um die Rechtsverordnung geht. Da können eben die kirchlichen Tarifwerke nicht Berücksichtigung finden nach dem aktuellen Entwurf. Das ist Problem 1. Und Problem 2, wenn dann die Rechtsverordnung besteht mit einem weltlichen Tarifvertrag, der zugrunde gelegt ist, dann wird wiederum das kirchliche Tarifwerk überspielt. Damit haben wir auch die verfassungsrechtliche Debatte und Problematik dann. Denn dann muss sozusagen eben in der kirchlichen Einrichtung dieser weltliche Tarifvertrag ja Anwendung finden. Und das kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Haben wir den Fall, dass der kirchliche Tarifvertrag niedriger ist, dann wird man entsprechend in der Einrichtung für diesen Teilbereich des Auftrags die Vergütung anheben müssen. Das führt in der Einrichtung zu Unfrieden, weil es unterschiedliche Vergütungssysteme gibt. Haben wir den Fall, dass der Caritas-Tarif höher ist, dann sind wir daran auch gebunden und können davon nicht abweichen. Das ist unserem System eigen. Und das führt dazu, dass es unattraktiv ist, sich in diesem Bereich, um Dinge zu bewerben. Was letztlich dazu führen wird, dass sich kirchliche Wohlfahrtsverbände in den Bereichen aus dieser Auftragslage mehr und mehr zurückziehen werden. Das wird dazu führen, dass in den Bereichen der Integrationshilfe, der Arbeitsmarktpolitik, der Arbeitsmarktförderung, der Flüchtlingshilfe einfach da gesetzte Angebote, die derzeit von Caritas und Diakonie besetzt werden, vermutlich künftig dann nicht mehr aus diesem Bereich kommen werden. Das ist das Problem, das wir sehen. Und letztlich wird das auch die Auswirkung haben, wenn man sich dann immer wieder auch an den Tarifverträgen orientieren muss, die vielleicht niedriger sind als unsere eigenen, dass sich dann unsere Verhandler überlegen werden, ja, dann können wir gar nicht mehr so hoch und attraktiv sein, wie wir es auch sein wollen eigentlich, weil wir dann eben nicht die Aufträge bekommen, weil die einfach nicht mithalten können mit günstigeren Bietern aus dem nichtkirchlichen Bereich. Und das sind tatsächlich die Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in unserem Bereich. Und das eben in der Wohlfahrtsbranche, die eben, das muss man ja sagen, sehr, sehr stark geprägt ist vom kirchlichen Sektor. Und das, was wir fordern, eben die Gleichstellung unserer Tarifwerke mit denen mit Tarifverträgen, ist ja nicht etwas, was völlig aus der Welt kommt, sondern es gibt viele Beispiele im Gesetz, wo das der Fall ist. Wir haben in der Altenhilfe das SGB 11, wo wir sozusagen die Anwendung von Tarifverträgen oder kirchlichen Tarifwerken als Zulassungsvoraussetzung haben für Altenhilfeeinrichtungen. Wir haben das Arbeitszeitgesetz, das Nachweisgesetz, das Jugendarbeitsschutzgesetz, wo überall anerkannt ist, dass was wir im kirchlichen Bereich verhandeln, gleichrangig zu dem zu sehen ist, was im weltlichen Bereich mit Tarifverträgen passiert. Also all das führt dazu, dass wir eben dieses mit Werf vertreten, dass man hier uns auch berücksichtigt, um eben auch, und da gucke ich zum Kollegen des Gewerkschaftsbundes, die Tarifbindung in Deutschland zu fördern. Wir haben mit unserem System eben des kirchlichen Bereichs, wenn man es hochrechnet, könnten wir dafür sorgen, dass die Tarifbindungsquote in Deutschland von 49% auf 53% steigt. Also das sind alles Punkte, die man berücksichtigen sollte, wenn man auf dieses Tariftreuegesetz jetzt schaut. Danke.
Vielen Dank, Herr Binnig. Herr Oellers, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet an die deutsche Rentenversicherung. Wir haben im Koalitionsvertrag ja vereinbart, dass dieses Tariftreuegesetz nach Möglichkeit sehr bürokratiearm und auch ohne Nachweispflichten oder mit geringen Nachweispflichten erfolgen soll. Die Prüfstelle jetzt bei Knappschaftbahnsee, sehen Sie das da richtig verortet? Und wie müssen wir uns diese Kontrollen dann in der Praxis letztlich vorstellen?
Herr Jochim, bitte.
Also auf die Frage, ob die Prüfzuständigkeit bei der Knappschaftbahnsee richtig ist, lässt sich eigentlich nur beantworten vor dem Hintergrund, wohin grenzen wir das ab? Also was schon mal sehr richtig ist vom Ziel und Zweck des Gesetzes, nämlich eine Anlaufstelle zu haben, was auch Kommunikation anbelangt, was auch die Betroffenen anbelangt, hier, was auch Kompetenzaufbau anbelangt und so weiter, aus diesem Blick heraus ist es sehr richtig, es an einer Stelle zentral vorzuhalten. Und ja, warum nicht die Knappschaftbahnsee?
Herr Oellers, bitte.
Eine weitere Frage an die deutsche Rentenversicherung. Wie ist es, also jetzt bezüglich Nachweispflichten, sehen Sie da Möglichkeiten, das auch im Rahmen der Kontrollen dann auf bestehende Daten auch der deutschen Rentenversicherung zurückgegriffen werden kann, um einfach Nachweispflichten auf ein Maximum zu reduzieren, da ja letztlich auch die deutsche Rentenversicherung über viele Daten, Zahlungseingänge verfügt, aus denen man ja heraus Rückschlüsse ziehen kann, um dann auch zu sehen, ob auch tatsächlich nach Tariftreuegesetz eben gezahlt worden ist.
Herr Jochim, bitte.
Also zu denken wäre gegebenenfalls an Daten, die im Rahmen von Betriebsprüfungen vorliegen. Hier ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass diese Daten stark zweckgebunden sind nach 28p SGB IV. Es werden in diesem Zusammenhang zwar auch Lohndaten elektronisch übermittelt von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern aus den Lohnabrechnungsprogrammen. Diese sind aber nicht ständig im Datenbestand. Das heißt, sie werden bezogen auf die Prüfungen geliefert. Die Prüfungen der Rentenversicherungsträger laufen regelmäßig für 4 Jahre zurück. Das heißt, unterstellt, es wird ein Anlass im Rahmen des Bundestariftreuegesetzes, kommt an die Prüfstelle heran, würden diese Daten auch gar nicht mehr vorliegen, denn sie müssen auch aus Datenschutzgründen nach Abschluss der Prüfung spätestens nach 6 Wochen gelöscht werden.
Vielen Dank, dann sind wir in der Runde durch. Nächste Runde ist die AfD. Herr
Becker, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an den Herrn Wolf. Wir haben ja mittlerweile in fast allen Bundesländern länderspezifische Tariftreuegesetze. Ich persönlich komme aus dem Saarland und dort haben wir bereits seit Dezember 2021 ein saarländisches Tariftreue- und faire Lohngesetz, was ab einem Auftragswert von 25.000 Euro greift. Man hat dort jetzt nach 3 Jahren eine Evaluierung gemacht und hat sich unter anderem auch natürlich die Unternehmensverbände gefragt. Dort haben unter anderem die Vereinigung der saarländischen Unternehmen da festgestellt, dass die Zahl der Unternehmen in den Tarifträgerverbänden nicht zugenommen hat. Und man hat auch verstärkt die Rückmeldung bekommen, dass sich Mitgliedsbetriebe häufiger nicht mehr an Ausschreibungen beteiligen, weil die bürokratischen Aufwände und auch die Rechtsunsicherheit zu groß ist. Jetzt wäre die Frage an den Herrn Wolf. Aus Ihrer Sicht, wir haben ja schon über den Schwellenwert gesprochen, wo würde dann aus Ihrer Sicht ein vernünftiger Schwellenwert liegen? Und haben Sie vielleicht auch die Befürchtung, dass sich weniger Unternehmen auf Angebote auf Ausschreibungen, auf Vergaben bewerben und entsprechend dann auch folglich die Preise für die öffentliche Hand steigen.
Herr Wolf, bitte schön.
Ja, die Erfahrungen aus dem Saarland sind tatsächlich, Herr Abgeordneter, sehr negativ. Das hat verschiedene Gründe, insbesondere auch den Grund, dass das Saarland ja ähnlich wie es hier jetzt in dem Bundestariftreuegesetz vorgesehen ist, spezifische Elemente aus den Tarifverträgen herausschneidet. Das führt mittelbar zu einer Beschränkung der Tarifautonomie und hat tatsächlich im Saarland, wie im Übrigen in keinem anderen Bundesland, dazu geführt, dass die Tarifbindung gestiegen wäre. Es gibt kein einziges Bundesland mit Tariftreueregelungen, das bisher nachweisen kann, dass durch Tariftreueregelungen die Tarifbindung steigt. Das halte ich für ein Gerücht, wenn man das Gegenteil behauptet, um zu sagen, versuchen wir es doch mal auf Bundesebene, dürfte den gegenteiligen Effekt haben. Bei der Höhe muss man, glaube ich, differenzieren. Ich halte es nach wie vor für richtig, Lieferleistungen, gerade auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern und der Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, auszunehmen aus dem Gesetz heraus. Und bei der Höhe von Werkleistungen und Dienstleistungen wäre sicherlich eine deutliche Erhöhung sinnvoll und geboten. Wir hatten einmal vorgeschlagen, eine Grenze von 100.000 Euro.
Herr Becker, bitte.
Wir haben ja die Situation, dass meines Wissens außer Bayern und Sachsen alle Länder entsprechende Regelungen haben. Und da wäre meine Frage an den DGB. Hat man, was die Gewerkschaftsseite betrifft, also die Mitgliedschaft, dort irgendwelche Evaluationen, Auswirkungen, dass jetzt im Bundesgebiet, dort, wo wir solche Regelungen haben, die Mitgliederentwicklung eher positiv ist, beziehungsweise hat man dort die Auswirkungen in Bayern oder Sachsen, dass es dort negativ ist?
Körzel, bitte.
Vielleicht so viel, dass Bayern und Sachsen kein Landestariftreuegesetz haben, das bemängeln wir seit vielen Jahren. In Sachsen ist das in jeder Koalitionsvereinbarung festgeschrieben worden und es hat nicht dazu geführt, dass es zu einem entsprechenden Gesetzentwurf kam. Man muss aber auch sagen, Sachsen ist das Land mit in der Bundesrepublik Deutschland, was insgesamt die geringste Tarifbindung hat. Und natürlich ist es so, dass auf der einen Seite wir unsere Hausaufgaben machen müssen mit der Erschließung neuer Betriebe. Aber das andere ist, unser Petitum ist, wir dürfen kein öffentliches Geld dafür ausgeben, dass zu Dumpinglöhnen diese Aufträge abgewickelt werden und im Anschluss die Leute möglicherweise zur Grundsicherungsbehörde gehen müssen und müssen ihren niedrigen Lohn aufstocken. Dann zahlt nämlich der Steuerzahler auch zweimal an dieser Stelle. Und deswegen ist uns ein Tariftreuegesetz auch so wichtig. Und ich will auch zu dieser Debatte, die hier zu Schwellenwerten geführt hat, Folgendes vielleicht mal anführen. Ich habe das ja eben schon mal gesagt in einer Antwort. Wir hatten ja im letzten Jahr sehr intensive Gespräche auch mit der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände zu dem damals vorgesehenen Bundestariftreuegesetz. Da will ich übrigens sagen, da haben wir uns gemeinsam auf den Schwellenwert von 50.000 Euro geeint. Warum der jetzt in Frage gestellt wird, ist das Geheimnis, dass in dieser Runde, das kann man vielleicht auch noch auflösen, und das sind viele Sachen geeint worden, die auch in dem alten Entwurf des Tariftreuegesetzes drin waren und sich zum Teil jetzt wiederfinden. Von daher ist jetzt auch die Frage, warum stellt sich das, werden die Fragen jetzt wieder aufgeworfen, aber das soll mal dahingestellt bleiben. Wie gesagt, wir wollen, dass öffentliche Aufträge nicht dazu führen, dass mit Dumpinglöhne gezahlt werden, die Leute möglicherweise aufstocken müssen anschließend. Deswegen brauchen wir ein Bundestariftreuegesetz und sowohl ein Landestariftreuegesetz in Sachsen als auch in Bayern.
Vielen Dank, Herr Becker.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch eine Frage an Frau Dr. Jährling. Sie haben es ja in Ihrer Stellungnahme intensiv mit dem Thema Kontrollen befasst und Sie haben ja auch schon angedeutet, wie die zentrale Prüfstelle personell ausgestattet werden soll. Wie würde denn aus Ihrer Sicht ein Personalbedarf aussehen, wo man auch vor Ort Kontrollen intensiv oder in einem vernünftigen Maß ausführen könnte?
Frau Jährling, bitte schön.
Naja, die Kalkulation basiert ja auf einer
Prüfquote, die man erreichen will, und dann dem Aufwand, den es benötigt, um solchen Kontrollen durchzuführen. Das ist die derzeitige Kalkulation. Wenn man da jetzt eben die Vor-Ort-Kontrollen zugrunde legt, die deutlich aufwendiger sind und das eben zu, sagen wir mal, mindestens 50% der Fälle macht, ich greife jetzt eine Zahl, darüber müsste man sich verständigen, aber das wäre sozusagen die Vorgehensweise aus meiner Sicht, um zu bestimmen, wie viele Planstellen erstmal erforderlich wären. Und dann gibt es natürlich noch besagte, ja, Kontrollstrategie, wo man eben jetzt sagt, wir warten nicht auf die Hinweise, sondern wir führen auch Schwerpunktkontrollen durch in bestimmten Branchen, in bestimmten Wirtschaftssegmenten, wo eben solche Verstöße wahrscheinlicher sind. Also konzentriert die Kontrollressourcen, die man hat und die immer zu knapp bemessen sind, auf diese Bereiche.
Vielen Dank, Herr Pecker, bitte.
Da bleibe ich, Frau Dr. Jürgen, Sie haben recht. Das sind ja meistens, handelt sich um wenige schwarze Schafe, die das Bild bestimmen, und entsprechend macht es nur Sinn, wenn dort auch kontrolliert wird. Ich hätte noch eine Frage an Sie. Würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, einen jährlichen Transparenzbericht bzw. eine Evaluierung nach 2 oder 3 Jahren des Gesetzes zu machen, um dann zu schauen, wo man vielleicht noch nachbessern muss?
Vielen Dank, Frau Jährling, bitte.
Ja, danke. Das würde Sinn machen. Ich meine, die Sonderkommission Mindestlohn beispielsweise in Bremen, die solche Prüfungen durchführt, berichtet selber in regelmäßigen Abständen über dieses Prüfgeschehen. Und das ist natürlich hilfreich, um eben zu erfahren, wo passieren eigentlich diese Verstöße, was wird aufgedeckt etc. Insofern, das ist erstmal eine Selbstevaluierung, die auf jeden Fall sinnvoll wäre.
Fertig, jawohl. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist die der SPD. Und da Herr Thien, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den DGB und Herr Körzel. Herr Körzel, wir haben gerade von Professor Krause schon gehört, warum es rechtlich schwierig bis unmöglich wäre, für tarifgebundene Unternehmen oder solche mit Haustarifverträgen Ausnahmen vom Bundestariftreuegesetz vorzunehmen. Jetzt würde mich vor allem aus Ihrer Sicht noch mal eine Einschätzung interessieren, ob es aus Ihrer Perspektive auch praktische Schwierigkeiten für solche Regelungen gäbe.
Herr Körzel, bitte.
Naja, erstmal danke für die Frage. Das ist auch europarechtlich nicht zulässig, dass man jetzt auch noch, es muss ein repräsentativer Tarifvertrag sein, der für alle entsprechend dann auch gilt. Und wir haben ja hier die Einschränkung, lassen Sie mich das so sagen, dass ja einige Punkte aus den Tarifverträgen dort entnommen, Ruhezeiten, Arbeitszeiten, Entlohnung und weiß ich was. Von daher sehen wir Schwierigkeiten mit Haustarifvertragen dahingehend, dass keiner der Haustarifverträge, die wir in der Bundesrepublik Deutschland so repräsentativ ist, dass er sich auf eine Branche, auf eine Branche ausstreckt. Und von daher ist das schwierig. Und von daher ist unserer Meinung nach das Problem mit den Haustarifverträgen insgesamt, die in die Anerkennung zu bringen, äußerst schwierig und könnte auch zu anschließend rechtlichen Problemen führen, auch in der Angreifbarkeit von außen gegen das Gesetz.
Frau Klose, bitte.
Meine Frage geht an Herrn Professor Krause. Herr Krause, kann das Bundestariftreuegesetz auch auf Direktaufträge Anwendung finden?
Herr Krause, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Klose. Also, es ist ja so, dass das Gesetz, das ist ja eine Frage der Auslegung des Tariftreuegesetzes, so wie es als Entwurf gegeben im gegenwärtigen Stadium vorliegt. Es findet prinzipiell ja erst einmal nur Anwendung auf Vergabeverfahren. Und hier haben wir natürlich verschiedene Regelungen. Im Oberschwellenbereich ist klar, dass Vergabeverfahren europarechtlich durchgeführt werden müssen. Das ist jetzt keine weitere Frage. Im Unterschwellenbereich wäre Deutschland relativ frei, da Regelungen in der einen oder anderen Hinsicht vorzusehen. Schon jetzt ist es ja so, dass das Gesetz, wir haben über die Schwellenwerte diskutiert, nur auf solche Vergabeverfahren Anwendung finden soll, bei denen der Auftragswert 50.000 Euro oder mehr beträgt. Was die Direktaufträge angeht, kann ich das im Gesetz im Grundsatz, im Ausgangspunkt nicht erkennen. Allerdings gibt es dann noch eine Regelung, der Paragraph 1 Absatz 5, der ja vorsieht, dass in bestimmten Bereichen das Gesetz dann doch wiederum auf Direktaufträge Anwendung finden soll. Die Vorschrift, ja, könnte ich jetzt mal an der Stelle zitieren. die bezieht sich eben auf den, vereinfacht gesagt, den Sicherheitsbereich bei Auftragsvolumina von mehr als 100.000 Euro und dann wiederum mit einer Ausnahme, wenn es um Vergaben der sozusagen durch die Bundeswehr geht. So verstehe ich im Moment den gegenwärtigen Stand der Regelungen. Also mit anderen Worten eine ja, vielleicht etwas komplexe Regelung. Vorgegeben ist das jedenfalls mit Ausnahme der Normen, die ich jetzt hier genannt habe, sonst auf Direktaufträge nicht.
Herr Thien, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann springen wir zurück zum DGB. Herr Körzel, im Gesetzesentwurf, so wie er jetzt vorgelegt ist, ist vorgesehen, dass für Aufträge ab dem ersten Tag die Regelungen zu Entgelt und Zuschlägen gelten sollen und erst ab 2 Monaten auch die Regelungen zu Jahresurlaub und Arbeitszeiten. Halten Sie diese Lösung erstens für nachvollziehbar und zweitens für praktikabel?
Herr Körzel, bitte.
Ich könnte jetzt einfach sagen, doppelt nein. Ich kann sie nicht für nachvollziehbar halten und ich halte sie auch nicht für kontrollierbar. Ich will Ihnen das ganz deutlich sagen. Arbeitszeiten, die Aufzeichnung von Arbeitszeiten und die Länge der Arbeitszeit hat immer auch damit zu tun, was die Leute am Ende verdienen. Wenn ich das eine ab dem ersten Tag mache und das andere erst ab dem dritten Monat, entsteht eine Lücke von 2 Monaten. Der Kollege Allgeier hat ja eben darauf hingewiesen, wie das funktioniert, auch auf Baustellen. Und ich war selber bei einer Razzia der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dabei. Was machen die als erstes? Die suchen sich die Arbeitszeitunterlagen, aber viel wichtiger sind auf Baustellen die Betonlieferscheine. Weil auf den Betonlieferscheinen vermerkt der Betonfahrer, wann ist der Beton angeliefert worden. Und ich war auf einer Baustelle, da sind abends um 19 Uhr 30 Kubikmeter Beton eingebaut worden, aber es war kein einziger Arbeitnehmer mehr auf dieser Baustelle. Das ist ein Hochhaus gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Betonwarenfahrer das selbstständig gemacht hat, ob der das in Eimern da hochgetragen hat oder irgendwie anders den Kran selber gefahren hat. Und die Zöllner haben mir erklärt, nur mit den Arbeitszeitaufzeichnungen und den Betonlieferscheinen stellen sie fest, dass an dieser Baustelle Betrug gemacht worden ist. Und das zeigt, wie deutlich das ist. Und ich will auch darauf hinweisen, auch nach den vielen Gesprächen im letzten Jahr, es tut mir leid, dass ich das wiederholen muss, hat das in dem ersten Entwurf überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und für uns gehört Arbeitszeitentlohnung und das, was als Mindestbedingungen jetzt aufgezählt im Gesetz, ab dem ersten Tag zusammen und nicht getrennt erst nach 2 Monaten. Wenn Sie Menschen fragen, wie das kontrollieren sollen, Kolleginnen und Kollegen oder bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die es ja nicht machen soll, das ist nicht mehr kontrollierbar.
Frau Klose, bitte.
Meine Frage richtet sich wieder an Herrn Professor Krause. Steht die Einführung eines Bundestariftreuegesetzes unionsrechtlich im Einklang mit den Vergaberichtlinien, der Entsenderichtlinie und der Dienstleistungsfreiheit?
Herr Krause, bitte.
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr komplexe Frage, die Sie noch zum Schluss gewissermaßen stellen. Wir haben es hier mit 3 verschiedenen Rechtsgebieten zu tun. Sie haben sie angesprochen, Vergaberecht, Entsenderecht und Dienstleistungsfreiheit, die auch noch miteinander verschränkt sind. Vielleicht erst mal mit dem Vergaberecht zu beginnen, wobei ich mich dann auf die allgemeine Vergaberichtlinie beschränken will. Da sieht ja der Artikel 70 vor, dass es prinzipiell die Möglichkeit gibt, dass öffentliche Auftraggeber soziale Ausführungsbedingungen vorsehen können, wenn die mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Das lässt sich bei den Arbeitsbedingungen im Blick auf die Arbeitnehmer, die den Auftrag ausführen sollen, sicherlich bejahen. Wichtig aber ist, dass auch aus der Richtlinie, aus dem einem der Erwägungsgründe vorgeht, dass das Ganze auch mit dem Entsenderecht vereinbar sein muss. Das ist sozusagen diese Verschränkung mit dem Entsenderecht, die ich eingangs angesprochen habe. Und auch ansonsten mit dem Unionsrecht, sprich also vor allem natürlich mit der Dienstleistungsfreiheit. Und da kommt jetzt, was das Entsenderecht angeht, ins Spiel, dass der EuGH ja schon vor einigen Jahren in der Rüffert-Entscheidung zentrale Aussagen getroffen hat, wie die Entsenderichtlinie zu interpretieren ist. Dass sie nämlich nicht nur einen Mindestschutz, sondern auch bezogen auf den Aufnahmestaat einen Höchstschutz verkörpert, dass Tarifverträge, die eben nicht für allgemeinverbindlich erklärt sind, nicht zu den Rechtsquellen gehören, die entsenderechtlich anwendbar sind und dass die Dienstleistungsfreiheit, Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit eben nicht gerechtfertigt werden können, wenn das Ganze nur für öffentliche Aufträge und nicht für private Aufträge gilt. Kurz gesagt, ist das sozusagen einerseits Stand der Dinge, gleichzeitig aber durch die Regiopostentscheidung ein Stückchen überholt worden. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass in dem Entwurf des Bundestariftreuegesetzes ja nicht unmittelbar an Tarifverträge angeknüpft wird, sondern eben an Rechtsverordnungen. Die gehören zu den qualifizierten Rechtsquellen im Sinne der Entsenderichtlinie. Von daher bin ich der Auffassung, dass das prinzipiell machbar ist. Zwei, drei Worte noch. Es gibt ein kleines Risiko. Was ist? Wir haben einen Mindestlohn in Deutschland und wir haben möglicherweise auch Branchenmindestlöhne. Hier glaube ich aber, dass der EuGH von dem Hintergrund, dass die Entsenderichtlinie auch verschiedene Arten von Entgeltniveaus akzeptiert, das auch hinnehmen würde. Kleines Restrisiko besteht aber natürlich immer, wenn man nach Luxemburg geht. Dankeschön.
Vielen Dank. Und die letzte Runde, die CDU-CSU, die Frau Carstensen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Herrn Wolf. Herr Wolf, Ziel des Tariftreuegesetzes ist ja die Förderung von Tarifbindung. Wie beurteilen Sie die Verdrängung aller nicht berücksichtigter Haustarifverträge sowie eben überhaupt der verdrängten Tarifverträge? Und welche Unternehmen können Ihrer Meinung nach von diesem Gesetz überhaupt noch profitieren und welche verlieren?
Herr Wolf, bitte.
Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete, Herr Vorsitzender. Also kurz zusammengefasst, profitieren wird im Zweifel kein einziges Unternehmen von den Tariftreueregelungen. Es sei denn, es verlagert seine Produktion oder die Herstellung von Dienstleistungen, was in Zeiten der Digitalisierung ja immer einfacher wird, über die Bundesgrenze hinaus. Denn spätestens an der Bundesgrenze hinaus ist Schluss. Das geht nicht beim Bau, klar. Das geht auch bei anderen Dienstleistungen nicht. Aber gerade bei Lieferleistungen ist es geradezu eklatant, dass es geht. Es ist ganz klar, ich kann viele ähnliche Produkte auch im europäischen Ausland fertigen lassen. Und deswegen wird es hier einen Druck in diese Systematik geben. Und weil wir eben schon beim Gerichtshof der Europäischen Union gewesen sind, den umgekehrten Versuch hat ja das Land Nordrhein-Westfalen gestartet, indem es seine eigenen Aufträge versucht hat, an Tariftreueregelungen zu binden, die in den Niederlanden durchgeführt worden sind und damit krachend vor dem Gerichtshof gescheitert ist. Das geht nicht. Spätestens an der Bundesgrenze zu den Niederlanden ist Ende im Gelände und das wird auch so bleiben. Und deswegen werden allenfalls die profitieren, die hier keine Arbeitsplätze im engeren Sinne schaffen, sondern die dann jenseits der Grenze gegebenenfalls einrichten. Das ist die sehr sichere Vorhersage. Und ich will noch mal betonen, mir geht es bei der Frage der Haustarifverträge, da ist offenbar ein falscher Zungenschlag, ob bewusst oder unbewusst, kann ich natürlich nicht sagen, hereingekommen, ja nicht darum, Haustarifverträge zu erstrecken. Ich will keinen Haustarifvertrag erstrecken. Ich will Haustarifverträge schützen. Und diese Möglichkeit halte ich nicht für ausgeschlossen, trotz der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Ich kann schlecht Fläche gegen Fläche aufwerten. Das ist mir auch klar. Aber dass ein Unternehmen, das ein Haustarifvertrag hat, diesen Haustarifvertrag weiter anwendet, halte ich durchaus nicht für ausgeschlossen. Dafür gibt es zumindest keine gegenteilige Entscheidung. Ich kann nicht sagen, deutscher Flächentarifvertrag ist mehr wert als ein rumänischer oder bulgarischer, aber ich kann durchaus sagen, dieser Haustarifvertrag, den gilt es zu bewahren.
Herr Oellers, bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine Frage richtet sich auch noch mal an Herrn Wolf. Ich wollte auch noch mal die verfassungsrechtliche und europarechtliche Dimension noch mal ansprechen. Sie haben es aber gerade auch schon mal tangiert, gerade vor dem Hintergrund, wie kann es gelingen, doch möglichst viele Tarifverträge oder alle doch zur Geltung zu bringen? Sehen Sie das aufgrund der europarechtlichen Vorgaben als geboten an oder möglich an? Und ist es vielleicht nicht sogar aufgrund Artikel 9 Absatz 3 sogar geboten, zu schauen, dass alle Tarifverträge auch nach dem Tariftreuegesetz nach wie vor Wirkung haben können?
Herr Wolf, bitte.
Also vor dem Hintergrund der Berliner Vergabeentscheidung muss man mal klar sagen, das waren andere Zeiten. Wir hatten damals kein umfassendes Arbeitnehmerentsendegesetz und wir hatten vor allen Dingen, worauf das Bundesverfassungsgericht ja sehr, sehr stark rekurriert, keinen gesetzlichen Mindestlohn. Das heißt, der Schutz der Tarifverträge, der Schutz der Tarifautonomie und der Schutz der positiven wie auch der negativen, aber ich beschränke mich jetzt mal auf die positive Koalitionsfreiheit, der damals tatsächlich in meinen Augen unterbelichtet worden ist, aber darüber lässt sich ja trefflich streiten. Dieser Schutz hat heute vor dem Hintergrund eines völlig veränderten Systems und völlig veränderter Koordinaten schon national eine ganz andere Voraussetzung. Und das Europarecht ist angesprochen worden. Ich halte den vorliegenden Gesetzentwurf mit der Rüffert-Entscheidung des Gerichtshofs für nicht vereinbar. Die Entscheidung sagt sehr eindeutig und sehr klar, dass Tarifverträge in ihrer Gesamtheit so nicht erstreckt werden dürfen. Daran ist bisher kein Jota zurückgenommen worden. Nun kommt ja immer von der Quere Regio Post. Aber darüber hatten wir vorhin schon gesprochen. Das stimmt. Alles, was bisher zur Regio Post gesagt worden ist, blendet nur einen ganz wesentlichen Teil aus. In dem betroffenen Bundesland, nämlich dem Bundesland Rheinland-Pfalz, gab es keine konstitutive Tariftreueversprechen. Und deswegen hat der Gerichtshof der Union so entschieden, wie er entschieden hat. Es ging nicht um eine konstitutive Tariftreue, sondern um eine sogenannte deklaratorische Tariftreue. Und diese deklaratorische Tariftreue, die wird von niemandem auf europäischer Ebene infrage gestellt. Auch von mir nicht.
Herr Oehlers, nee, Frau Carstensen, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich komme noch mal zurück auf Herrn Wolf und das Thema Nachunternehmerhaftung. Wie beurteilen Sie diese und was sollte aus Ihrer Sicht geändert werden, um dem Gedanken, keine weiteren bürokratischen Hürden aufzubauen, am besten gerecht werden zu können?
Herr Wolf, bitte.
Ich halte es tatsächlich für hochbürokratisch. Wir erleben diese Nachunternehmerhaftung ja nicht nur in diesem Bereich, sondern wir haben sie auch in anderen Gesetzen verankert, dem Mindestlohngesetz und dem Arbeitnehmerentsendegesetz. Das bedeutet für den Nachunternehmer, dass diese mit schwerwiegenden Vertragsstrafeversprechen partiell überzogen werden und sowohl der Auftraggeber, also der erste Auftraggeber, wie seine Nachunternehmer die Einhaltung latent überprüfen müssen. Daher muss es ganz einfach ausreichen, wenn der Nachunternehmer dem Auftraggeber gegenüber nachweist, dass er einen Tarifvertrag anwendet oder einen Tarifvertrag oder an einen Tarifvertrag gebunden ist, dass damit der Auftraggeber entlastet ist und die komplexen Anforderungen der Kontrolle und Überwachung eingehalten werden.
Wer macht? Wer bitte? Jawohl, schön, es ist spät am Abend. Dann sind wir in der letzten Runde, nämlich die freie Runde. Da haben wir 10 Minuten Zeit insgesamt. Da sind ein paar Wortmeldungen auch, schreibt es mal auf, bitte. Und der Herr Gosner fängt an. Bitte schön.
Vielen Dank. Meine Frage richtet sich auf den Blick des Paragraph 5 des Gesetzentwurfs, nämlich der Rechtsverordnung. Also das BMAS soll dann per Rechtsverordnung festlegen, welche Tarifregelungen für Bundesaufträge gelten. Und da wäre jetzt meine Frage an den Herrn Hilburger. Welche objektiven Kriterien sollte der Gesetzgeber im Verfahren zur Auswahl einschlägiger Tarifverträge festschreiben, damit auch kleinere oder neuere Gewerkschaften, wie zum Beispiel das Zentrum, wenn auch Mitglieder wachsend, fair berücksichtigt werden?
Herr Hilburger, bitte.
Ja, also danke für die Frage. Also es wäre natürlich wünschenswert, aber das schließt ja im Prinzip fast schon aus, was alles schon gesagt wurde, dass Haustarifverträge zum Beispiel die gleiche Gewichtung haben könnten, weil damit wird ja quasi spezifisch auf Themen eingegangen. Aber das ist ja im Gesetz überhaupt gar nicht vorgesehen. Also insofern, ich kann mich wiederholen, wird das gesamte Gesetz dazu führen, dass eben die etablierten Gewerkschaften, man hat das jetzt in dieser Runde auch deutlich hören können, natürlich in ihrer Substanz bleiben und neuere oder kleinere Gewerkschaften im Prinzip das Nachsehen haben. So, und ich muss immer wieder von Beginn her gehen, das Ziel war ja oder soll sein, also neben dem, dass es eben keine Dumpinglöhne geben soll, dass es eben keine Ausbeutungsverhältnisse geben soll, dass alles zu unterstützen ist, aber dass die Tarifautonomie und die Tarifbindung gestärkt werden. Und das erreicht man natürlich nur dann, wenn eben eine unterschiedliche pluralistische Gewerkschaftslandschaft da ist. Und die haben wir nicht in der Stärke, die notwendig wäre, um quasi dann dort unterschiedliche Gewichtungen, die im Übrigen auch die Beschäftigten wollen. Also das muss ja auch Gründe geben, warum die Mitgliedschaft in einer etablierten Gewerkschaft nicht so attraktiv ist. Es kann ja auch daran liegen, dass man mit der Arbeit nicht so zufrieden ist. Und da wäre eben der Pluralismus, den es im Übrigen in anderen Ländern in Europa gibt, das der richtige Weg. Und erst wenn diese Voraussetzung geschaffen wurde und erst wenn dann unterschiedliche Tarifverträge da sind, erst dann kann man sich darüber unterhalten, wie genau wird denn das Vergabesystem gerecht gestaltet. Aber jetzt ist es natürlich, ich wiederhole mich, jetzt ist es monopolisiert. Und natürlich, der das Monopol hat, wird natürlich alles dran setzen, dass sein Monopol gefestigt bleibt.
Vielen Dank. Frau Lang, bitte.
Ich hätte eine Frage an Herrn Körzel, und zwar, ob Sie sagen könnten, wie Sie die vorgesehene Ausnahme von der Tariftreuepflicht für Vergabefahren zur Deckung von Bedarfen der Bundeswehr sowie für öffentliche Lieferaufträge der Sicherheitsbehörden bewerten und ob Sie den Zuschnitt und auch die Begründung für angemessen halten.
Herr Körzel, bitte.
Na, wir sprechen ja hier über, erstmal danke für die Frage, wir sprechen ja hier über eine Ausnahme, die gelten soll bis 2032, nicht nur für die Bundeswehr, sondern für Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Katastrophenschutz, all das, was damit zu tun hat. Diese Ausnahme erschließt sich dem Deutschen Gewerkschaftsbund nicht. Ich will das auch ganz deutlich machen. Wir reden ja gerade über viel Rüstungsgüter, die bestellt werden. Keines der Unternehmen, was dort genannt wird, ist nicht tarifgebunden. Das will ich ausdrücklich sagen. Das geht von der Munitionsherstellung bis zum Panzer und bis zum Flieger. Darüber hinaus hat mir auch noch keiner erklären können, warum eine öffentliche Auftragsvergabe auch in diesem Bereich dazu führt, dass die Vergaben langsamer gehen. Das erschließt sich uns auch nicht. Und es kommt noch erschwerend hinzu, dass es ja dann nicht nur um die Wehrtechnik selbst geht, sondern es geht ja um alle Aufträge. Und viele Bundeswehrkasernen werden mittlerweile von privaten Sicherheitsunternehmen bewacht. Und es geht unter anderem auch um den Bau von Unterkünften für Soldatinnen und Soldaten. Da steht ja, glaube ich, in dem Haushaltsposten rund 3,5 Milliarden Euro drin. Das zeigt, um was für eine Marktmacht hier es auch geht. Und dass ausgerechnet das ausgenommen werden soll und dass sich auch beim Bundesverteidigungsminister, aber vor allem auch beim Bundesinnenminister nicht durchsetzt, dass sowas auch nach Recht und Ordnung passieren kann. Und auf dem Arbeitsmarkt, das verstehen wir nicht. Und deswegen sagen wir, eine solche Regelung auch für diesen Bereich würde den Local Content stärken und die Wertschöpfung auch in Deutschland sichern.
Vielen Dank. Herr Meiser, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich auch an den Deutschen Gewerkschaftsbund. Herr Körzel, für den DGB und die Gewerkschaften ist ein wirksames Tariftreuegesetz, glaube ich, von zentraler Bedeutung in dieser Legislaturperiode. Deswegen meine Frage nochmal aus Ihrer Sicht, was muss am Entwurf, an dem vorliegenden, noch dringend nachgebessert werden? Und ich will noch die Gelegenheit geben, da es Herr Wolf von der BDA ja leider versäumt hat, nochmal zu sagen, welche Vorteile ja auch das Gesetz, ein solches Gesetz für Unternehmen haben kann und zwar für welche. Ich finde, da müssen wir auch mal hier mehr drüber reden und die Gelegenheit möchte ich Ihnen gerne nochmal geben.
Herr Körzel, bitte.
Das Letzte möchte ich zuerst beantworten. Auf jeden Fall hat für Unternehmen das den Vorteil, dass diejenigen, die noch bei der BDA und in den einzelnen Arbeitgeberverbänden Mitglied sind und die Tarifbindung anwenden, dass sie endlich mal bei der öffentlichen Auftragsvergabe unter dem gleichen Gesichtspunkt betrachtet werden wie diejenigen, die ohne Tarifbindung Mitglied sind. Das ist ja so, als wenn ich im Schwimmverein bin und will Hockey spielen, die Mitgliedschaft ohne Tarifbindung im gleichen Verband. Aber das mal dahingestellt. Ich habe deutlich gemacht, dass wir uns natürlich einen niedrigeren Schwellenwert wünschen. Aber uns ist das Gesetz sehr wichtig. Das will ich hier auch ganz deutlich sagen, dass wir sagen, wir lassen es an diesem Schwellenwert dann nicht unbedingt scheitern. Aber ein niedrigerer Schwellenwert wäre sehr viel besser, weil ein großer Teil der Auftragsvergaben bei dem Schwellenwert schon von 50.000 Euro nicht erfasst werden wird. Wir wollen ein einfaches Auftragsverfahren sowie wirksame Nachweis- und Kontrollen. Das wollen wir unbedingt. Und wir wollen, dass die tariflichen alle Bedingungen, die im Tariftreuegesetz festgeschrieben sind, dann auch ab dem ersten Tag gelten. Zu der Bundeswehr und Sicherheitsbehörden habe ich eben gesagt. Und das ist ja hier eben auch schon angeklungen. Wir reißen uns nicht, weil wir hohes Vertrauen in das Bundesministerium für Arbeit und Soziales haben. Wir reißen uns nicht um eine Clearingstelle. Wir haben immer gesagt, wir wollen ein bürokratiearmes Gesetz. Wir wollen ein bürokratiearmes Gesetz, wo es für tarifgebundene Unternehmen sehr einfach ist, nachzuweisen, dass sie das sind. Und damit hat sich das Verfahren für sie erledigt. Und dann sollte man sich daran auch halten und vielleicht an anderer Stelle dort noch nachbessern.
Vielen Dank. Und Herr Dieren.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch noch mal eine Frage an Herrn Körzel vom DGB. Und zwar war gerade die Nachunternehmerhaftung ja auch noch mal Thema, die jetzt im Regierungsentwurf vorgesehen ist. Und mich würde noch mal interessieren, ob das aus Ihrer Sicht ein wirksames Durchsetzungsinstrument für das Tariftreuegesetz sein kann.
Herr Körzel, bitte.
Ja, danke für die Frage. Kollege Allgeier hat das ja eben schon gesagt. Als erstes sollte für uns gelten, dass man die Begrenzung der Nachunternehmer auf allerhöchstens zwei macht in der Subunternehmerkette. Weil je mehr das nach unten vergeben wird, desto größer ist dann der Dumpingwettbewerb. Wir halten daran fest, dass der Auftrag, der Generalauftragnehmer, lassen Sie es mich so ausdrücken, Herr Abgeordneter, auf jeden Fall in die Haftung treten muss. Dafür müsste, glaube ich, habe jetzt den Paragraphen nicht, ich glaube 15 in 15.3, der müsste gestrichen werden, wo das wieder relativiert wird, dass, wenn die in die Präqualifikation gehen, der Leihunternehmer als auch der Nachunternehmer, dass dann entsprechend er von diesem Tatbestand ausgenommen worden ist. Wir sind der Meinung, am Ende muss die Hauptauftraggebernehmerhaftung gelten. Der muss in die Verantwortung genommen werden, weil er hat anschließend auch die Aufträge in den Subunternehmerketten entsprechend vergeben.
Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Anhörung angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen, bei den Sachverständigen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind, dass Sie da waren, auch dass Sie zugeschaltet gewesen sind für Ihre Stellungnahmen, für Ihre Beantwortung der Fragen, für Ihre Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Ausschusssekretariat für die Vorbereitung dieser Anhörung und auch fürs Protokoll, was jetzt noch erstellt wird. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen. Die nächste Sitzung ist am Mittwoch, den 5. November um 9:30 Uhr.